Ich habe ein paar Vorbemerkungen zu machen. Erstens, in diesem Gottesdienst wird es also, wie ich schon sagte, um selbstgebastelte Götter gehen, also um Götzen. Dieses Thema habe ich mir eigentlich nicht selbst ausgesucht. Eigentlich wollte ich über das Wort predigen, Gott ist es, der in euch wirkt, beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Nun hat es Gott wohlgefallen, mich zum Thema Götzendienst hinzuführen, beziehungsweise mich damit auseinanderzusetzen. Und zu meinem Entsetzen musste ich leider feststellen, dass es leider auch mein Thema ist. Um es vorweg deutlich und unmissverständlich zu sagen, es gibt in meinem Leben Götzen und mehr als nur einen. Ob und wann sie sich bei mir eingenistet haben, ob sie mir vorgesetzt wurden oder ob ich sie mir selbst zusammengebastelt habe, ob sie sich heimlich oder langsam in meinen Alltag eingeschlichen haben oder ich sie ganz bewusst zugelassen und eingeladen habe, weiß ich nicht. Aber sie sind da. Sie bestimmen mein Leben mit. Sie konkurrieren mit dem lebendigen Gott, machen ihm seinen Platz streitig. Und diese Erkenntnis lässt mich mitnichten hier ganz ohne Schamgefühl stehen. Ja, ich schäme mich und es zuzugeben fällt mir nicht leicht. Und wenn dem allen so ist, darf man dann überhaupt darüber predigen? Darf so einer das Wort Gottes im Munde führen, von Gott reden, das Abendmahl mit einnehmen oder sogar verteilen? Meine Hoffnung liegt im Wort des Johannes, das uns zuspricht im 1. Johannesbrief 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünde bekennen, dann erfüllt Gott seine Zusage treu und gerecht. Er wird uns unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Ich werde im Folgenden einige Götzen benennen, ohne einen völligen Seelenstriptease hinzulegen. Manches gehört sicher vor allem auch in die Seelsorge. In einigen Dingen, und das hoffe ich, erkennt sich auch der eine oder andere von euch wieder. Andere selbstgebastelte Götter, die ich erwähnen werde, sind vielleicht als solche eher nur schwer zu erkennen oder unbekannter. Der Predigttext, mit dem ich arbeiten werde, steht in Jesaja 44, die Verse 8 bis 20. 9 bis 20. Ohnmächtige Menschen sind sie alle, die sich Götterfiguren anfertigen. Ihre Götzen, die sie mit solcher Hingabe verehren, auch sie sind machtlos. Die Götzenanbeter sollten die Taten ihrer Götter bezeugen, aber sie stehen beschämt da, weil sie nie ein Wunder gesehen haben. Wie kann man nur auf den Gedanken kommen, sich einen Gott zu basteln? Eine völlig nutzlose Metallfigur. Wer sich auf diese Machwerke verlässt, wird bitter enttäuscht. Sie sind ja doch nur von Menschen hergestellt. Sollen die doch einmal gemeinsam antreten, um ihre Götter zu verteidigen? Was können sie vorbringen? Gar nichts. Erschrocken stehen sie da und müssen sich schämen. Der Schmied nimmt ein passendes Stück Eisen, bringt es im Feuer zum Glühen und bearbeitet es dann auf dem Amboss. Er hämmert mit aller Kraft, um es in die gewünschte Form zu bringen. Dabei wird er müde und hungrig. Vor lauter Arbeit vergisst er Essen und Trinken und ist schließlich ganz erschöpft. Bei Holzfiguren nimmt der Schnitzer Maß, zeichnet die Umrisse der Figur vor und haut sie grob aus. Dann zieht er die feinen Linien und schnitzt das Standbild, bis es aussieht wie ein Mensch von schöner Gestalt, der dann als Gott in ein Haus gestellt wird. Für jede Götterstatue sucht sich der Künstler das passende Holz aus. Er geht in den Wald, fällt eine Zeder, eine Eiche oder einen Lorbeerbaum, die er vor Jahren gesetzt hat. Der Regen ließ die Bäume wachsen. Mit ihrem Holz machen die Menschen Feuer. Sie heizen damit ihre Häuser und den Ofen zum Brotbacken. Aus dem gleichen Holz schnitzen sie aber auch ihre Götterfiguren, die sie verehren und anbeten. Den einen Teil des Holzes werfen sie ins Feuer, braten ihr Fleisch darüber und lassen es sich schmecken. Sie sitzen an der Glut und sagen, ah, diese wohlige Wärme, das tut gut. Aus dem übrigen Holz aber schnitzen sie sich einen Götzen. Sie verbeugen sich vor ihm, werfen sich zu Boden und beten, rette mich doch, denn du bist mein Gott. Welche Verblendung, welche Unwissenheit. Die Augen dieser Götzendiener sind verklebt, sehen nichts. Ihr Herz ist abgestumpft und sie verstehen nichts. Keiner denkt einmal gründlich nach und sagt sich, einen guten Teil des Baumes habe ich zu Brennholz zerhackt. Über der Glut habe ich Brot gebacken, ich habe Fleisch gebraten und mich satt gegessen. Aus dem restlichen Holz schnitze ich nun so etwas Abscheuliches. Dieser Holzklotz soll mein Gott sein, vor dem ich mich niederwerfe? Würde einer von Ihnen einmal so weit denken, einmal weiterdenken, dann sehe er den Widersinn ein. Genauso gut könnte er die Asche des verbrannten Holzes anbeten. Sein Herz hat ihn verführt und betrogen. Er verspielt sein Leben und will nicht wahrhaben, dass er an einem Lügengebilde festhält. Menschen, die sich Götterfiguren anschaffen, sind machtlos. Die Götzen, die sie mit Hingabe verehren, auch sie, sind machtlos. Am Ende stehen alle Götzenanbeter beschämt da. Und dann steht da diese Frage im Raum, der wir uns alle stellen sollten. Wenn dem allen denn so ist, wie kommen wir Menschen überhaupt auf die Idee, uns Götzenbilder zu machen? Wie kann man nur auf den Gedanken kommen, sich einen Gott zu basteln? Eine so völlig nutzlose Metall- und Holzfigur. Was versprechen wir uns von unseren selbstgebastelten Göttern? Welche Vorteile versprechen wir uns von ihnen? Die Bibel sagt eindeutig, wer sich auf diese Machwerke verlässt, wird bitter enttäuscht. Sie bringen nichts und am Ende, noch einmal, stehen wir erschrocken und beschämt da. Die Götzen sind machtlos, sinnlos, nutzlos. Sind sie das wirklich? Das bringt uns wieder zu der Frage, warum machen wir es dann? Oder deutlicher gefragt, warum ziehen so viele von uns diese Götzen, diese Machwerke, diese Abgötter dem einen wahren, lebendigen Gott vor? Einige Antworten dazu habe ich im zweiten Buch Mose gefunden, in der Geschichte um das goldene Kalb. Besonders eindrücklich gezeigt und gebildet wird diese Geschichte in dem Film Die Zehn Gebote. Ich weiß nicht, ob jemand kennt, wer kennt den Film? Ja. Kann ich nur empfehlen. Also, Mose befindet sich in einer Szene auf dem Berg Sinai. Er ist allein mit seinem Gott, den er nicht anzusehen vermag. Er hört nur seine donnernde Stimme und verbirgt ehrfurchtsvoll und auch angstvoll sein Gesicht. Dann schießen wie aus dem Nichts Blitze empor, die aus den Felswänden zwei große Steinplatten herausbrennen und schließlich die 10 Gebote eingravieren. Eins nach dem anderen. Du sollst keine Götter haben neben mir. Du sollst und du sollst nicht. Und während Mose in der Gegenwart des lebendigen Gottes vor Ehrfurcht fast vergeht und sein Haar immer grauer beziehungsweise weißer wird, steht das Volk Gottes unten am Berg und bastelt sich seinen eigenen Gott zurecht. In diesem Fall eine goldene Kuh. Na, was lässt der Mose aber auch so lange auf sich warten? Und so reicht dann schon oft unsere Ungeduld, um uns mal eben unseren Gott, unseren kleinen Abgott zu kreieren. So was Leichtes, so was für zwischendurch. Leicht ist hier das Stichwort. Die meisten Götzen, die wir uns anschaffen, sind leicht. Ein güldenes Kälbchen, wie süß, klein, knuddelig, niedlich, harmlos, handlich, schön glänzend, glatt und rund, ohne Ecken und Kanten, zum Anschauen und zum Vorzeigen, formbar, gebraucherfreundlich, billig, willig, willig. Natürlich ist es leichter, um ein solches Ding herumzutanzen, als sich mit dem lebendigen Gott auseinanderzusetzen, noch dazu mit seinen ganzen Geh- und Verboten. Es ist leichter und einfacher und unkomplizierter, an und mit einem leblosen Götzenbild abzufeiern, das weder Ansprüche noch irgendwelche Forderungen an uns stellt, anstatt sich mühevoll abzuarbeiten an einem quicklebendigen Gott, der uns vor Verantwortung stellt, der uns ganz für sich beanspruchen will und Rechenschaft fordert über unser Tun und Lassen. Ein Gott, der eine Beziehung zu uns will und sich nicht abspeisen lässt mit ein paar Kirchgängen im Jahr und lieblos dahergeplapperten Gebeten, damit wir uns endlich wieder den wichtigen Geschäften unseres Lebens widmen können. Ein Götze tut niemandem weh, außer Gott. Ein Götze nimmt uns nichts und er gibt uns nichts. Vergeben tut er allerdings auch nichts. Götzen beanspruchen weder Zeit noch Kraft noch Pflege. Sie sind im wahrsten Sinne des Wortes pflegeleicht. Sie gebieten nichts und sie verbieten nichts. Sie haben keinen Anspruch auf uns bzw. an uns, allerdings auch keinen Zuspruch für uns. Götzen fordern nichts von uns, allerdings fördern sie uns auch. Wir sind ihnen weder Rechenschaft schuldig noch sonst irgendwas. Und unter anderem deswegen haben wir so viele von ihnen. Wie heißen sie denn nun heute, unsere so modernen Götzen? Ich fange mal an mit einem unserer Lieblingsgötzen. Ich sage nur Fernseher. Nun, wer jetzt sich lachend zurücklehnt und meint, ich habe gar keinen Fernseher, dann kann ich dem sagen, auch ein Computer kann einen recht eindrücklichen Götzen abgeben. Aber bleiben wir erstmal beim Metallkasten, der uns so schöne bunte Bilder ins Haus bringt. Und damit auch bei mir selbst. Ich muss gestehen, es gibt nur wenige Orte, an denen ich mich sicherer, wohler und geborgener fühle, als in meinem Zimmer vor der Glotze oder im Kino beim Betrachten eines guten Films. Vor dem Kasten kann ich entspannen, ohne Unruhe, Ängste, ohne Depressionen. Nirgendwo gelingt es mir besser abzuschalten als nach dem Anschalten. Vor allem ist das Fernsehen für mich ein Paradebeispiel dafür, was einen Menschen für Götzen so ansprechbar und so empfindlich, empfänglich macht. Man kann stundenlang fast regungslos und bequem davor sitzen oder liegen, als sei man in der ersten Reihe. Man kann sich berauschen an flirrenden Bildern, von Abenteuern träumen, die man selbst nie erleben wird, weil man die Zeit ja vor der Glotze hängt, anstatt seinen Hintern hochzukriegen. Man kann bei spannenden Serien oder Krimis in die Rolle des Helden sich hineingeben, der man im realen Leben nie sein wird, aus genau demselben Grund. Man kann ausgiebig mit den Gedanken spielen, seinen imaginären Feinden mal richtig auf die Fresse zu hauen, was man sich in Wirklichkeit nie erlauben und auch nicht trauen würde. Man übersteht lässig und cool die unglaublichsten Katastrophen, kann sich ohne rot zu werden mit den Geistern der Menschheit beschäftigen, oder sich artig ergötzen an der Unzulänglichkeit oder den Fehltritten seiner bedauernswerten Mitmenschen, deren Stürze lang und breit im TV ausgewalzt werden. Man muss nicht groß selber denken, alles wird in feinen Scheibchen serviert, während man sich das ungesündeste Zeug reinstopft. Man wird nicht gefordert, sondern bedient. Braucht nicht groß mit dem Partner zu reden, zum Beispiel über Probleme, die lieber verdrängt als gelöst werden. Man kann schließlich langsam dahindämmern. Die modernen Götzen heutzutage schalten sich von selber ab. Und sie sind, was gar nicht unbedeutend ist, gesellschaftlich anerkannt. Jeder tut es schließlich. Einer stört sich daran. Und dass man seine Zeit durchaus auch sinnvoller nützen könnte oder sie gar verplempert hat, da kommen wir fast gar nicht mehr hinter. Ich manchmal. Naja, man gönnt sich ja sonst nichts. Sollte man aber vielleicht tun. Sollte ich tun. Kommen wir nun zu einem weiteren Götzen, dem lieben Geld. Letztens las ich, eine alte Wahrheit würde sagen, unser empfindlichstes Körperteil wäre unser Geldbeutel. Diese Erkenntnis ist also anscheinend nicht neu und war schon Leuten vor Uli Hoeneß bekannt. Und ich werde mich auch weder darüber auslassen, wie viele Leute, wie oft und wie intensiv sie diesem Götzen opfern oder gar über nur einen von ihnen den Stab brechen. Viel interessanter finde ich nämlich die Tatsache, dass gerade für den, der schnöde Mammon zum Götzen werden kann, der ihn gar nicht besitzt. Und dann bin ich nämlich ganz schnell weg von den ganzen verblendeten Geldsäcken und schon wieder bei mir selbst gelandet. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass man ein, ich will nicht gerade sagen, armes, aber doch sehr bescheidenes Dasein fristen kann, ohne großen Wert auf materialistische Dinge zu legen, scheinbar ganz schlicht, ohne große Extravaganzen, ohne dickes Konto und überflüssigen Schnickschnack, und dennoch sich alle Gedanken, Gefühle und Wünsche immer nur um das eine kreisen, was man nicht hat, nämlich ums Geld. Wie komme ich über die Runden? Wie überstehe ich die nächste Woche? Wo kriege ich die Knete für meinen Tabak her? Wie kann ich mir Geld leihen? Wer kann mir Geld leihen? Wann kann ich es zurückzahlen? Und dann fängt man an, anderen auf der Tasche zu liegen und beschäftigt sich bald, ohne es zu merken, nur noch mit dem einen. Und das ist in diesem Fall nicht Gott. So entstehen Götzen. Und ich persönlich habe keinen Grund in dieser Hinsicht auf andere herabzusehen oder zu unken. So viel dazu. Ein anderer uns bekannter Götze ist die Arbeit. Das ist nun wirklich eher nicht so mein Thema. Aber ich gehe darauf ein, weil auch in unserem Predigttext darauf eingegangen wird. Und zwar am Beispiel eines Schmiedes, Jesaja 44, Vers 12. Der Schmied nimmt ein passendes Stück Eisen, bringt es im Feuer zum Glühen und bearbeitet es dann mit seinem Amboss. Er hämmert mit aller Kraft, um es in die gewünschte Form zu bringen. Dabei wird er müde und hungrig. Vor lauter Arbeit vergisst er Essen und Trinken und ist schließlich ganz erschöpft. Ist Arbeit etwas Schlechtes? Natürlich nicht. Ist am Berufsbild des Schmiedes was auszusetzen? Natürlich nicht. Problematisch wird das Ganze nur dann, wenn der Beruf bzw. die Arbeit zum Selbstzweck verkommt. Wenn es nur noch darum geht, wenn die Arbeit Lebensinhalt Nummer 1 wird und ihr alles, aber auch wirklich alles geopfert wird. Und ich finde es unglaublich, wie dieses alte Wort der Heiligen Schrift diesen so fürchterlich aktuellen Zusammenhang in nur einem Vers auf den Punkt bringt. Ein Mensch geht vollkommen auf in seiner Arbeit, er verschwindet förmlich darin. Er vergisst alles, sich selbst, den Sinn, das Warum und Wofür, ja sogar seine elementarsten menschlichen Bedürfnisse. Das Luftholen, das Essen und das Trinken. Am Ende bleibt die völlige Erschöpfung. Den Begriff, der heute leider für fast alles verwendet wird, nämlich Burnout, gab es damals. Aber hier passt er. Arno und Andreas, ein christliches Sängerduo, haben mal den Satz geprägt, ohne seinen Schöpfer ist das Geschöpf sehr schnell erschöpft. Ob das ganze Problem der ständigen Überforderung, des Ausgebranntseins, der sich ständig steigende Anzahl von Depressionserkrankungen vielleicht damit zu tun haben kann, dass wir die Verbindung zum Schöpfer verloren haben und stattdessen zu sehr damit beschäftigt sind, unseren selbstgebastelten Göttern hinterherzujagen? Vielleicht eine Frage, über die es sich mal nachzudenken lohnen würde. Allerdings mit dem Nachdenken ist das so eine Sache. Ein gewisser Jean-Jacques Rousseau hat mal gesagt, der Mensch beginnt nicht leicht zu denken. Sobald er aber erst einmal den Anfang gemacht hat, hört er nicht mehr auf. Nun, bei Jesaja lesen wir etwas ganz anderes. Würde einer von Ihnen einmal weiterdenken, dann. Ja, was dann? Aber dazu später. Der Mensch, und ich zähle mich dazu, bildet sich ja eine Menge ein, was sein Denken, sein Verstand, sein Intellekt anbelangt. So tönte schon der Philosoph Bertrand Russell: Das Denken ist groß, kühn und frei, das Licht der Welt und der höchste Ruhm des Menschen. Ich lasse das jetzt mal so stehen. Tatsache ist, nicht nur bei uns im sogenannten Land der Dichter und Denker wird die Macht des Verstandes, die Kraft des menschlichen Geistes ganz, ganz hoch gehalten. Ich denke, also bin ich. Und die Helden und Idole derer, die diesen Geist preisen, heißen Nietzsche, Kant, Goethe, Schopenhauer, Stephen B. Hawking. Was für schlaue Leute. Möchte vor Ehrfurcht erstarren, vor solch klangvollen Namen und ihren so erstaunlich klug klingenden Gedankengebäuden, vor denen immer noch unzählige ihrer Jünger stehen und anbetend andächtig fragen. Der Nietzsche zum Beispiel, dieser große Geist, was der für kluge Gedanken gedacht hat, dass man zum Weibe nicht ohne Peitsche gehen soll zum Beispiel. Oder Gott ist tot. An dessen Stelle hätte er gern den Übermenschen gesehen, der alles Krankhafte, Minderwertige und Lebensfeindliche vernichten sollte, was oder wen auch immer er dafür gehalten haben. Dazu möchte ich mit einem gewissen Alexander Swietuchowski sprechen, der gesagt hat: Verstand ist wie Spargel. Zu groß gewachsen taucht er nicht. Nietzsche übrigens starb in geistlicher Umnachtung. So viel nur zu den Grenzen des menschlichen Verstandes. Der Mensch erdenkt sich seinen Weg, ja. Ob dieser Weg aber auch ans Ziel bringt, ist noch eine ganz andere Frage. Ich denke, also bin ich, sagt René Descartes. Würdest du weiterdenken? Dann wärest du, sagt Gottes Wort, und macht allen einen Strich durch die Rechnung, die meinen, sie seien zu klug, um an einen Gott glauben zu können. Aber keiner denkt mal gründlich nach. Niemand geht der Sache oder besser der Person wirklich auf den Grund. Was wird stattdessen gemacht? Brot gebacken, Fleisch gebraten, sich satt gegessen. Auch das ist so menschlich. Die guten Gaben Gottes nehmen wir alle mit. Den guten Teil der Bäume fürs Brennholz, die wärmende Glut des Feuers, die guten Gaben des Lebens, das Brot, das gebratene Fleisch. Ich bediene mich reichlich. Und dann? Dann schnitze ich mir ganz gemächlich mit Inbrunst und völliger Hingabe einen Klotz aus Holz und werfe mich vor ihm nieder. Und Gott, würde doch einer von Ihnen einmal weiterdenken, dann. Doch der Mensch will es nicht wahrhaben und hält an seinem Lügengebäude fest. Und Gott, Was macht er? Wird er zornig? Lässt er Blitze vom Himmel fallen? Haut er drauf, so wie ich es machen würde an seiner Stelle? Überlässt er die Götzenanbeter ihren Götzen? Sollen sie doch zusehen, wie sie zurechtkommen. Wisst ihr, was Gott tut? Er leidet. Der Gott, der Allmächtige, dieser, wie wir oft meinen, so rachsüchtige, zornige Gott des Alten Testaments? Ja, dieser Gott ist ein leidender Gott. Ein Gott, der förmlich buhlt um seine Menschen. Jesaja 43, Vers 10. Ich, der Herr, habe euch erwählt, damit ihr mir dient. Ich möchte, dass ihr mich erkennt und mir vertraut. Ihr sollt begreifen, ich bin der einzige Gott, nur ich kann euch retten.